Zu dieser Lebenshilfesendung begrüßt sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, am Gebetstag für die Kirche in China. Der heutige 24. Mai ist der Tag der traditionellen Wallfahrt zum größten chinesischen Marienheiligtum mit dem Namen Sichuan. In der Nähe von Shanghai liegt das. Und vor 11 Jahren hat Papst Benedikt XVI. Diesen 24. Mai zu einem besonderen weltweiten Gebetstag für die Kirche in China erklärt. Das ist eine einmalige Sache, dieser Gebetstag für eine ganz bestimmte Nation. Und schon das zeigt einerseits, wie wichtig das riesige Volk jenseits der chinesischen Mauer dem emeritierten Papst ist, aber andererseits auch, dass die Situation für die Kirche dort dem Einfluss des Vatikans so weit entzogen zu sein scheint, dass Benedikts ganze Hoffnung wirklich auf dem Wirken Gottes selbst liegt in dieser Angelegenheit China. Und tatsächlich ist in den letzten Jahren ganz schön viel Bewegung in die seit Jahrzehnten ziemlich starr scheinende Situation der Kirche in China gekommen. Allerdings, wie das mit Bewegung oft so ist, es ist noch nicht ganz klar, wohin die Reise wirklich geht. Im vergangenen März etwa ging die Nachricht um, dass in den Verhandlungen zwischen China und dem Heiligen Stuhl ein Durchbruch bevorstehe, und zwar ziemlich unmittelbar. Wir erinnern uns, in China gibt es eine offizielle, von der Regierung anerkannte und auch kontrollierte Kirche, die sogenannte Patriotische Vereinigung, und daneben eine romtreue Untergrundkirche, die vom Staat mehr oder weniger toleriert wird. Die Gerüchte nun, wie dieser diplomatische Durchbruch zwischen Vatikan und Peking aussehen könnte, haben genügt, um einerseits Begeisterung, andererseits aber auch heftige Kritik aufkommen zu lassen. Gleichzeitig ist am 1. Februar in China ein neues Gesetz in Kraft getreten, mit dem der Staat seine Kontrolle über die Religionsgemeinschaften weiter verschärft. Wie geht das zusammen? Verhandlungen mit dem Vatikan und wachsende Einschränkung der Religionsfreiheit? Was passiert in diesen Jahren in China, das in dem sich wirtschaftlich vorsichtig öffnenden kommunistischen Staat offensichtlich doch das Bedürfnis steigt, die Religionsgemeinschaften, auch die Christen, zu kontrollieren? Von Mao zu Jesus, Chinas wachsendes Christentum, das ist unser Thema in der Lebenshilfesendung an diesem Gebetstag für die Kirche in China. Und wir sprechen darüber mit dem China-Kenner Michael Rack. Er ist Journalist und Leiter der Agentur Racks Domspatz, mit der er immer wieder auch Reisen nach China organisiert. Er ist uns zugeschaltet für diese Sendung. Herzlich willkommen, Michael Rack.
Guten Morgen, Frau Fröhlich.
Herr Rack, wir haben diese Sendung nur nebenbei bemerkt, aufgezeichnet. Sie sind natürlich an dem Tag beschäftigt. Sie sind viel mit China in Kontakt seit vielen Jahren. Was fasziniert Sie so an dem Land?
Ich habe mich dieses Themas schon angenommen, als ich noch bei Kirche in Not Pressesprecher war. Denn mir war damals schon klar, dass die Entwicklung in China für die Kirche und für die Welt von entscheidender Bedeutung sein wird. Denn es ist klar, Sie haben ja schon darauf hingewiesen, welche Bedeutung China in der Welt hat, allein schon aufgrund seiner schieren Größe und immer mehr auch aufgrund seiner Wirtschaftskraft. Und da hat schon Papst Pius XII. Gesagt, wenn man wissen will, wie es in einem Land weitergeht, ganz generell, in allen Bereichen, dann muss man schauen, wohin entwickelt sich das Denken dort. Und es war ja vor 10, 15 Jahren schon zu sehen, dass das Christentum sich besonders dynamisch entwickelt in China. Und das ist eine sehr gute Perspektive, auch für uns hier in Europa.
Ja, Sie haben das riesige Volk angesprochen, fast 1,4 Milliarden. Ich habe im Internet die Bevölkerungsuhr der Vereinten Nationen gefunden. Das ist faszinierend. Wenn man da auf China geht, kommt praktisch jede Sekunde ein Baby dazu. Da klackert die Uhr eigentlich regelrecht so durch. Innerhalb eines Tages fast 50.000 Kinder. Ja, die Sterbefälle abgezogen.
Bitte? Sehr viel an. Man muss aber auf der anderen Seite sagen, dass China stärker überaltert ist als Deutschland.
Ja, Ja, ist die Sterbefälle, wenn man die abzieht, kommt man auf fast 20.000 Menschen mehr pro Tag. Aber es gibt ja auch, das deuten Sie, glaube ich, an, eine strenge Geburtenkontrolle durch den Staat. Das heißt, die Wachstumskurve ist, wenn man jetzt zum Beispiel Indien anguckt, das regelrecht explodiert, nebenan doch noch relativ flach. Aber eben, ich glaube, diese Ein-Kind-Politik, die ja viele Jahre gegolten hat, die ist jetzt schon gelockert worden, weil eben auch China inzwischen so überaltert ist, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, der Trend ist also noch negativer als bei uns in Deutschland. Und deswegen wurde jetzt nach langer Zeit und langem Hin und Her diese Ein-Kind-Politik gelockert. Aber das hilft gar nichts mehr. Denn inzwischen wollen die meisten Chinesen gar nicht mehr als ein Kind, wenn überhaupt, auch weil Kinder so extrem teuer geworden ist, vor allem die Bildung, auf die die Chinesen einen großen Wert legen, ist sehr teuer geworden. Und da wird sich also auch in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich keine Trendumkehr in der Kinderzahl erreichen lassen. Und das verdüstert dann etwas die Prognose für China in der Zukunft. Manche Analysten sagen, eigentlich müsste man noch mehr auf Indien schauen. Denn in Indien ist die Bevölkerungskurve erheblich günstiger als in China. Mhm. Und ob die auch die wirtschaftlich so positive Entwicklung in China weiter anhalten wird, das kann man durchaus auch im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung mit einem Fragezeichen versehen.
Da könnte man vielleicht den Goethe zitieren. Den Zauberlehrling, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Nicht? Das heißt, wenn man versucht, krampfhaft die Bevölkerung einzudämmen, dann setzt sich das offensichtlich doch im Kopf der Menschen fest.
Ja, und damit verbunden ist ja nicht nur ein Rückgang irgendwann in der Zukunft der Bevölkerungszahl und eine Überalterung, sondern weil gleichzeitig ja Abtreibung ermöglicht wird, führt es zu dem weiteren großen Problem, dass der Männerüberschuss massiv zunimmt. Jetzt schon etwa 20 bis 30 Millionen Junggesellen, die keine Frau finden, und das wird sich noch dramatisch erhöhen. Nicht nur in China ist es so, eigentlich in ganz Asien fehlen die Frauen, zum Teil auch schon in Ländern Europas. Und da leidet aber China ganz besonders darunter.
Also man kann sich vorstellen, wenn eine so riesige Bevölkerung immer älter wird, was da für eine Last auch auf den Schultern der Jüngeren dann ruht. Das Land ist ja auch sehr groß, aber immerhin sagen wir noch, es sind ja gut 18% der Weltbevölkerung, die China noch immer ausmacht, auch wenn die Tendenz sinkt, aber trotzdem ist das ein Riesenvolk. Wie viele Christen gibt es dort eigentlich? Gibt es da überhaupt offizielle Zahlen?
Ja, es gibt offizielle Zahlen, die haben aber nichts zu sagen, denn die Regierung zählt nur diejenigen Christen, die sich staatlich registrieren lassen, die also Gemeinden angehören, die staatlich registriert sind. Und das ist nur eine verhältnismäßig kleine Minderheit. Die meisten Christen, katholisch oder evangelisch, sind nicht staatlich registriert. Und auf der katholischen Seite nennt man das dann Untergrundkirche, wobei man daraus nicht schließen kann, dass das nun eine Kirche ist, die sich in Wäldern und Höhlen trifft, sondern bisher waren auch diese Untergrundaktivitäten zwar Drangsalierungen ausgesetzt, aber doch auch mehr oder weniger geduldet. Auf der evangelischen Seite, die sehr viel stärker ist, nennt man diese nicht registrierten Gemeinschaften Hauskirchen. Wobei man sich auch da nicht das vorstellen kann, was der Name sagt, dass man sich da in Häusern oder Wohnungen trifft, hauptsächlich, sondern die treffen sich oft auch in sehr großen Kirchen, sehr großen Versammlungsorten. Und man kann rechnen, seriöserweise, dass etwa 5% der chinesischen Bevölkerung schon Christen sind, mit einer starken Dynamik. Also die Schätzungen gehen zwischen 80 und 120 Millionen, zum Teil auch noch darüber hinaus. Aber wenn man so einen Mittelwert bildet, dann kann man vielleicht sagen, etwa 100 Millionen Christen, erklärte Christen gibt es in China heute schon. Auch sicherlich viele, die sich nicht als solche erklären, aber doch Christen sind, die das aber nicht offen bekennen, weil sie zum Beispiel eine Anstellung beim Staat haben.
Also das erklärt, dass selbst wenn die Prozentzahl nicht so hoch ist in China, dennoch eben die Zahl an sich faktisch sehr groß ist. Sie haben eben schon gesagt, das ging bisher so. Bisher hat man sich da relativ friedlich getroffen auch und das wurde von den Behörden in so einer Art Grauzone toleriert, mehr oder weniger. Eigentlich müssen sich ja alle Religionsgemeinschaften offiziell in China registrieren lassen, um dann auch so unter das Dach, unter die Kontrolle des Staates besser zu kommen. Aber da gibt es ja dieses neue Gesetz. Anfang dieses Jahres ist das in Kraft getreten. Und ich habe schon auch gelesen, dass es seitdem auch vermehrt auch Abrisse von Kirchen gab und so weiter. Und dann immer mit der Begründung, die sind ja nicht genehmigt worden. Manche auch, die einst genehmigt wurden, wurden abgerissen mit irgendwelchen anderen Begründungen, sowohl als auf evangelikaler Seite Versammlungsräume als auch eben katholische Kirchen.
Ja. Ich darf zum Vorherigen noch ergänzen, und das ist dann zugleich auch die Erklärung für das Kommende und für das, was Sie gefragt haben. Diese 5% könnte man sagen, das ist ja doch nicht so viel. Aber die christlichen Gemeinden sind außerordentlich lebendig in einer ganz anderen Art und Weise, wie wir das hier von uns kennen. Der Gottesdienstbesuch zum Beispiel ist sehr hoch und das Missionieren, die Bereitschaft zur Mission, andere mit dazu zu bringen, ist außerordentlich hoch. Und man sieht schon, und von staatlicher Seite aus sieht man das eben auch sehr stark, welche Dynamik gerade im Christentum ist. Also der Staat schaut mit viel wacherem Auge auf das Christentum als etwa auf den Buddhismus oder Daoismus, der auch viele Anhänger hat, nominell, die sich aber gesellschaftlich nicht so stark bemerkbar machen. Und nun hat der Staat am 1. Februar seine Vorschriften für religiöse Angelegenheiten, so heißt das, offiziell radikal verschärft. Und es hat sich wirklich es gibt jetzt eine ganz neue Lage auch für die Religionsgemeinschaften. Man muss sehen, inwieweit das umgesetzt wird von den lokalen Behörden. Aber zunächst einmal, die Vorschriften sind radikal verschärft worden. Es gibt also jetzt deutlich mehr Verbote. Es gibt einen stark erweiterten Strafkatalog. Und da ist zum Beispiel enthalten, dass man sich eben nicht mehr versammeln können soll an nicht registrierten Versammlungsorten. Das war bisher auch schon so. Aber das soll jetzt auch exekutiert werden. Bisher haben viele lokale Behördenvertreter gesagt, naja, wir drücken da ein Auge zu, wenn sich diese Christen da versammeln. Die tun ja auch viel Gutes. Und dann gibt es ja auch eben Mitarbeiter staatlicher Stellen, die insgeheim Christen sind oder deren Kinder oder Verwandte Christen sind. Und da drückt man ein Auge zu und lässt es zu. Aber jetzt stehen drakonische Strafen darauf. Zum Beispiel muss ein nicht registrierter Priester jetzt bis zu 1.300 Euro zahlen, wenn er ohne Erlaubnis die Heilige Messe liest. Und das ist natürlich schon eine drakonische Strafe. Es sind Bibeln nicht mehr frei zu kaufen in offiziellen Buchläden und auch nicht mehr über das Internet zu bestellen, was bisher möglich war. In China gibt es die weltweit größte Bibeldruckerei, die sehr viel Bibeln druckt, mehr Bibeln druckt. Also nicht nur für den Export, sondern auch für den eigenen Markt, mehr Bibeln als alle Bibeldruckereien der Welt zusammengenommen. Und um nochmal zur Lebendigkeit der Kirche dort etwas zu sagen, es gibt heute in China mehr Kirchgänger, katholisch und evangelisch, als in ganz Europa. Also das zeigt schon, welche Dynamik da herrscht und warum der Staat nun versucht, mit Gewalt sozusagen, also die Zügel jedenfalls sehr anzuziehen, um das wieder einzudämmen. Und was man besonders kritisch sehen muss, in den letzten Jahrzehnten war es für den Staat kein Anliegen mehr zu bestimmen, was in der Kirche geglaubt wird. Also die Glaubenslehre im engeren Sinne wurde vom Staat nicht mehr so beobachtet, wie das früher der Fall war. Früher mussten ja die Chinesen bestimmte Lehren auswendig lernen, die Mao-Bibel und so. Das spielt alles eigentlich keine Rolle mehr. Es hat keine Rolle mehr gespielt. Die Glaubenslehre, was da gepredigt wurde in der Kirche, wenn es sich nicht politisch gegen den Staat gerichtet hat, das war eigentlich nicht mehr von Bedeutung. Und jetzt sehen die neuen Vorschriften vor, dass die Glaubenslehre nach den Gedanken des Staatspräsidenten Xi Jinping geformt werden soll. Und dass das also Einfluss nehmen soll auch auf die Lehre des Glaubens. Der Sozialismus mit chinesischen Charakteristika, so nennen sie das, das soll jetzt auch Eingang finden in die religiösen Lehren. Und da schrillen natürlich bei den Glaubensgemeinschaften alle Alarmglocken.
Was macht den Behörden denn da so Angst?
Wie das nun konkret aussehen soll, welche Lehren da im Einzelnen Einfluss nehmen sollen, das ist noch nicht so genau ausbuchstabiert. Aber traditionell gehört auf jeden Fall dazu die Unabhängigkeit der Religionsgemeinschaften in China zum Beispiel. Und das ist gerade für die katholische Kirche von besonderem Belang. Denn die chinesischen Kommunisten haben immer schon vertreten, dass eine Glaubensgemeinschaft, die in China Bestand hat, unter völliger Kontrolle des chinesischen Staates sein muss. Das heißt, es dürfen keine ausländischen Einflüsse da wirksam sein. Mhm. Und das betrifft zum Beispiel die Ernennung von Bischöfen oder auch, wenn wir an andere Glaubensgemeinschaften schauen, auch wer Dalai Lama ist im tibetischen Buddhismus und auch die Führer von Buddhismus, Daoismus, das alles soll von der Kirche strikt kontrolliert werden. Es sollen auch keine ausländischen Missionare ins Land kommen, das war bisher schon verboten, wurde aber vielerorts doch auch geduldet. Es sind doch sehr viele ausländische Missionare im Land, die man bisher hat wirken lassen, die zum Beispiel auch zeitweise kommen konnten, um an Priesterseminaren Unterricht zu erteilen. Und da sehen auch die neu verschärften Vorschriften jetzt vor, das soll also nach Kräften unterbunden werden.
Ich meine, jetzt versteht man vielleicht auch, warum gerade die katholische Kirche vielleicht besonders betroffen ist. Die evangelikalen Christen, die ja, wenn ich das richtig verstanden habe, den Großteil eben der Christen stellen in China, das sind ja so mehr lockere Zusammenschlüsse, die sind ja strukturell schwer greifbar oft. Ja. Bei der katholischen Kirche gibt es ja eine deutliche Gegenstruktur sozusagen.
Ja. Das ist auch der Grund, warum der Staat vor der katholischen Kirche auch besonders Angst hat, wenn man das mal so sagen darf. Die katholische Kirche ist ja nicht so groß. Also man spricht
vielleicht
davon.
Vielleicht kurz der Anteil, Herr Rack, was ist der Anteil der Katholiken wieder ungefähr, dass wir so eine Vorstellung haben?
Ja, man spricht davon, dass es etwa 12 Millionen Katholiken gibt, davon 5 Millionen offiziell registriert und 7 Millionen nicht registriert. Es gibt aber auch andere Stimmen, die sagen, das sind doch mindestens schon 20 Millionen auf der katholischen Seite. Aber wir wissen, dass die Regierung sorgfältig beobachtet hat, wie der Kommunismus in Osteuropa zusammengebrochen ist und welche starke Rolle die katholische Kirche dort gespielt hat. Auch deswegen ist sie unter besonderer Beobachtung und weil eben das Oberhaupt im Ausland sitzt, in Rom und für die Regierung nicht greifbar ist. Das hat durchaus einen erheblichen Einfluss, denn Sie haben vorhin gesagt, man spricht ja davon immer, es gäbe also eine patriotische Kirche oder so etwas, wie man das nennen will, offizielle Kirche und eine romtreue Untergrundkirche. Aber tatsächlich ist es so, dass beide Zweige der katholischen Kirche in China letztlich romtreu sind, dergestalt, dass etwa ein Bischof, der von Rom keine Anerkennung hat und die nicht vorweisen kann, zwar von der Regierung dann einen schicken Dienstwagen bekommt und ein schönes Haus, wo er drin wohnen kann, aber er hat keine Autorität bei den Gläubigen. Die gläubigen Katholiken in China, egal zu welchem Zweig der Kirche sie gehören, sie anerkennen absolut die Autorität des Papstes. Und die Regierung kann da nicht viel machen. Darum ist ja auch so ein Tauziehen zwischen chinesischer Regierung und katholischer Kirche. Mhm. Denn die Regierung hat zwar die physische Macht am Ort und kann nicht registrierte Bischöfe und Gemeinden traktieren oder auch die Registrierten mit allerlei Schikanen überziehen. Sie kann auch Bischöfe ernennen und sie bringt es auch hin durch Druck, dass Bischöfe gültig geweiht werden, die von Rom nicht anerkannt sind. Nur sie hat nicht viel davon, denn diese Bischöfe haben eben keine Autorität. Wenn sie Messe feiern, dann nehmen da im Wesentlichen die Verwandten teil oder staatliche Beamte, aber nicht die Gläubigen. Und auf der anderen Seite hat die Kirche zwar die geistliche Autorität, aber sie kann eben nicht bewirken, dass die Gläubigen frei ihren Glauben leben können, weil eben der Staat die physische Macht hat. Und das ist so ein bisschen die Gemengelage.
Wir werden da gleich in einem zweiten Teil in dieser Sendung noch eingehender darauf eingehen, auf diese Verhandlungen da zwischen Vatikan und Peking, um irgendwie doch vielleicht zu einem Abkommen zu kommen. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück auf diese Dynamik des Christentums in China. Was zieht denn, Sie sagten, das ist eine junge Kirche, eine sehr lebendige Kirche. Was zieht denn die jungen Leute in China an der Botschaft des Christentums so an?
Ja, wenn man speziell die jungen Leute anspricht, dann muss man sagen, das ist tatsächlich auch eine Bevölkerungsgruppe, bei der das Christentum am schnellsten wächst. Man weiß es von den Universitäten. Und ich habe mir das jetzt nochmal bestätigen lassen, als ich vor ein paar Monaten dort war und mit einem Professor gesprochen habe, der katholischer Christ ist und auch dem Jesuitenorden angehört und der da undercover an der Universität, an einer der Universitäten tätig ist. Und er hat mir bestätigt, es ist immer noch so, an den Universitäten wächst das Christentum ganz besonders stark und es kommt nicht von ungefähr, dass die Regierung besonders strenge Vorschriften erlassen hat, jetzt auch für die Universitäten. Sie sollen also streng darauf achten, dass es dort keine christlichen Versammlungen gibt, dass vor allem das Weihnachtsfest dort nicht gefeiert wird, denn das hat sehr stark zugenommen. Ja, was zieht die jungen Chinesen an? Kurz gesagt, das Christentum ist westlich. Und die Regierung sagt das ja auch und versucht, das als ein Negativum hervorzuheben. Aber für die jungen Chinesen ist der Westen der Fortschritt. Und westlich heißt amerikanisch und amerikanisch heißt christlich. So denken viele junge Chinesen. Das Christentum gilt als die moderne Religion. Und es ist ja auch etwas dran, insofern, als das Christentum zum Beispiel auch die Religion der Individualität ist. Natürlich nicht nur. Das christliche Menschenbild sagt, der Mensch ist Person und steht letztlich als eine Einzelperson immer in der Verantwortung vor Gott. Er kann sich nie auf ein Kollektiv herausreden bei dem, was er macht. Auf der anderen Seite ist der Mensch nach christlicher Vorstellung auch ein Gemeinschaftswesen. Aber was jetzt zieht, ist eben die Charakterisierung des Menschen durch das Christentum als Person. Und bisher war es so in China, der Mensch galt vor allem als Kollektivwesen, als Teil einer Gemeinschaft, als Teil einer Generationenfolge, als Teil des Staates, eben als Teil einer Gemeinschaft. Der Einzelne hat keinen großen Stellenwert gehabt. Und jetzt erkennen sich die Chinesen, vor allem eben die jungen Chinesen, als Einzelperson. Und dem kommt das Christentum außerordentlich entgegen. Das ist eine der großen Grundströmungen, die heute durch China geht. Ich habe fotografiert und zeige das auch in meinen Vorträgen, ein Werbeplakat, großes Werbeplakat, das man oft sehen kann, zum Beispiel ganz groß, also am Flughafen in Shanghai. Und da steht auf Chinesisch und das Slogan und drunter auf Englisch die Übersetzung Be Yourself. Und auf sowas muss man immer schauen. Die Werbeleute schauen ja auch immer darauf, was bewegt denn die Menschen in der Tiefe? Was sind denn die Bedürfnisse, die sie jetzt haben? Was sind die Slogans, auf die sie ansprechen? Und das ist eben jetzt Be Yourself, sei du selbst.
Und da ist eben diese personale Glaube an Jesus Christus natürlich als Gegenüber, der den Einzelnen sieht und wahrnimmt und wertschätzt und ihm Würde gibt, ist natürlich da eine Antwort auch auf diese Sehnsucht, verstehe ich gut. Kann es auch sein, dass der Kommunismus auch sowas wie ein spirituelles Vakuum hinterlassen hat? Denn vor Jahrhunderten, ich meine, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, aber da schienen doch die Chinesen mit ihrer Lebensphilosophie des Konfuzianismus, die ja also tief auch eigentlich Religions im Sinne von Gott von außen vorgegeben gegenüber, ja sehr kritisch gegenüberstand, also diese mit diesem Konfuzianismus, dieser Lebenshaltung schienen sie ja geradezu immun zu sein gegen christliche Mission.
Ja, das ist ja eine von zwei Irrtümern, die im Westen seit Jahrzehnten gestreut worden sind. Man hat immer gesagt, die Chinesen, vor allem sogenannte China-Wissenschaftler, haben sozusagen ein Geschäftsmodell daraus gemacht, dass sie gesagt haben, ja, die Chinesen sind ja völlig anders. Ja, die kennen gar keine Transzendenz, die haben mit einem personalen Gott gar nichts zu tun, das können sie sich gar nicht vorstellen. Und man staunt, dass also die Chinesen, also manche staunen jetzt, dass Chinesen eben doch auch Menschen sind, die dieses Normale, in denen wie in anderen Menschen auch, diese Sehnsucht angelegt ist und auch der Gedanke eben an eine höhere Macht. Aber das war ein bisschen verschüttet in der früheren Zeit. Nicht? Der zweite Irrtum ist übrigens der, dass Christentum immer etwas für Arme und Bedürftige sei. Und je mehr der Wohlstand wächst, so haben es bestimmte politische Kreise immer wieder uns einzureden versucht, je mehr der Wohlstand wächst, desto mehr gehen religiöse Bedürfnisse zurück. Und in China sieht man genau das Gegenteil. Eben nicht nur in China, etwa auch in Korea hat man das beobachtet. Aber Sie sagen mit Recht, spirituelles Vakuum, das stimmt. Das hilft dem Christentum jetzt sehr, dass Mao Zedong ja versucht hat, alle Religionen und überhaupt das ganze alte Denken, wie es damals genannt wurde, alle alte Kultur, überhaupt alle Kultur auszulöschen. Und Mao war ja recht lange an der Macht, von 49 bis 76. Er konnte eine Generation damit prägen, mit Gewalt natürlich und mit äußerster Härte. Man sieht, welchen Einfluss das gehabt hat daran, dass in Taiwan, das ja das freie China ist, wo Mao keinen Einfluss hatte, da waren die Missionserfolge des Christentums erheblich geringer und vor allem konzentriert auf die Urbevölkerung dort. Während die 2 Millionen Flüchtlinge, die vom Festland gekommen sind und die ihren buddhistischen oder daoistischen Glauben mitgebracht haben, von denen sind zwar auch einige Christen geworden, aber die Dynamik des Christentums auf Taiwan ist heute längst nicht so ausgeprägt wie auf dem Festland. Da hat also das Vakuum, das Mao zum Teil erzeugt hat, das hat nun dem Christentum dazu verholfen, dass es sozusagen freiere Bahn hatte als etwa in Taiwan.
Heute am 24. Mai gibt es einen speziellen Gebetstag in der katholischen Kirche für die Kirche in China. Und das ist für uns Anlass, in dieser Sendung von Mao zu Jesus Chinas wachsendes Christentum auf das Land jenseits der chinesischen Mauer zu blicken und auf die große Dynamik, von der Michael Rack uns berichtet hat. Er ist mit der Agentur Racks Domspatz regelmäßig auch in China mit Gruppen, mit Pilgergruppen. Wir freuen uns jetzt nach einer Musik dann weiter mit Herrn Rack zu sprechen und wollen uns dann vor allem auf diese ganz aktuellen Entwicklungen mit den Verhandlungen zwischen Vatikan und chinesischem Staat über die Situation der Kirche in China konzentrieren zu können. In China pilgern heute viele Katholiken zu der traditionellen Wallfahrt zum chinesischen Marienheiligtum Sichuan in der Nähe von Shanghai. Dieser Tag ist auch der Gebetstag für die Kirche in China und Michael Rack, Journalist und Leiter der Agentur Racks Domspatz, China-Kenner seit vielen Jahren, auch ganz oft dort gewesen, zu Besuch bei den Christen in China, hat uns in einem ersten Teil der Sendung über diese ungeheure Dynamik berichtet, die es unter den Christen in China gibt. Das wird in China, haben wir erfahren, ist es gerade unter jungen Leuten die Religion der Zukunft, eine Religion, die den Einzelnen sieht, den Menschen sieht, also Gott sieht den Einzelnen, sieht den Menschen als sein geliebtes Geschöpf. Das entspricht offensichtlich dem Ganzen der Sehnsucht der jungen Leute in China. Es gibt dort ca. 100 Millionen erklärte Christen, die dann aber auch, wenn ich Herr Rack richtig verstanden habe, wirklich durchgehend auch regelmäßige Kirchgänger sind. Das macht, dass in China mehr Menschen am Sonntag in der Kirche sind als in ganz Europa zusammengenommen, auch inklusive den traditionell katholischen Staaten. Ist das richtig so?
Das ist richtig so.
Und es gibt eine besondere Situation für die katholische Kirche, denn die katholische Kirche hat ja eine eigene Struktur. Das macht, das haben wir eben auch erfahren, den chinesischen Behörden Angst. Sie sehen diese Dynamik und sie wollen versuchen, Einfluss zu gewinnen über diese eben zunehmend außer Kontrolle geratenen christlichen Gruppierungen. Es gibt ein neues Religionsgesetz, das die Freiheiten, die sich so ein bisschen in der Grauzone ausgetobt haben, bisher da weiter einzuschränken, das Ganze wieder irgendwie unter die Herrschaft des Staates zu bringen. Bei der katholischen Kirche ist dann noch etwas besonders, das sind ja ungefähr, sagten Sie, Herr Rack, circa 12 Millionen, von denen man offiziell weiß, davon sind 5 Millionen Katholiken beim Staat offiziell registriert. Die meisten sind in der sogenannten Untergrundkirche, die sich nicht in Katakomben trifft, wie wir gehört haben, sondern eigentlich auch normal in Kirchen. Das wurde bislang weitgehend toleriert. Jetzt wächst die Befürchtung, dass da immer größere Einschränkungen auch kommen. Es gibt Verhandlungen jetzt. Das ist die andere Bewegung, die in China in Gang ist. Es gibt Verhandlungen zwischen dem Vatikan und der Regierung in China. Die gibt es natürlich schon länger. Es gab immer wieder Versuche auch, schon unter Papst Benedikt, unter Papst Johannes Paul II., dann später verstärkt noch unter Papst Benedikt, auch zu gucken, wie man eine Annäherung hinbekommt. Es ist ja nicht so einfach. Es gibt ja nicht nur, das haben Sie auch eben gesagt, Herr Rack, die bösen Offiziellen, die vom Staat ernannten Bischöfe, die einfach Arm in Arm mit der Regierung gehen und dann die tapferen Katholiken, die sich im Untergrund durchkämpfen, sondern das geht ja oft ineinander über. Ich habe mal von einem Missionar gehört, dass in manchen Diözesen, die Pfarrsekretärin eigentlich sowohl für den Untergrundbischof als auch für den offiziell Registrierten arbeitet. Also, dass da schon die Strukturen fast eins sind. In anderen ist die Kluft sehr, sehr viel größer zwischen den zwei Kirchen. Und jetzt gibt es also neuere und verstärkte Verhandlungen unter Papst Franziskus, da gibt es auch kritische Stimmen zu. Vielleicht können Sie uns das ganze Spektrum einmal darstellen, Herr Rack.
Ja, das ist außerordentlich schwierig, denn tatsächlich ist es so, dass in diesem Riesenreich China die Verhältnisse von Ort zu Ort sehr unterschiedlich sind und die Gemengelage zwischen Vatikan und chinesischer Regierung, die ist so kompliziert, dass eigentlich alles, was man sagt, stimmt dann irgendwo oder an irgendeiner Stelle auch nicht. Aber man kann vielleicht doch große Linien aufzeigen. Es gibt das Bemühen um Verständigung zwischen chinesischer Regierung und Vatikan schon sehr lange. Beide Seiten haben ein Interesse daran. Das Interesse der chinesischen Regierung besteht zum einen darin, dass der Vatikan einen erheblichen Einfluss hat, von dem wir gar nicht so viel wissen oft, auf der internationalen diplomatischen Ebene. Die Nunziaturen sind sehr viel mehr, als das bekannt wird, und das darf ja auch gar nicht im Einzelfall dann bekannt werden. Schaltzentralen und Treffpunkte, auf denen vieles verhandelt wird, was sich nachher international auswirkt. Und die chinesische Regierung will sich der Unterstützung des Vatikans in vielen Fällen versichern. Und da wäre es eben gut, wenn die Verhältnisse geklärt sind. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Regierung großen Wert darauf legt, alle religiösen Aktivitäten im Land zu kontrollieren. Und sie wollen auch die Kontrolle besonders über die nicht registrierten Gemeinden. Also alles soll sich registrieren lassen, alles soll der staatlichen Aufsicht unterstehen. Und das geht eben nicht, solange es keine Einigung mit dem Vatikan gibt. Auf der anderen Seite hat Rom das Interesse, dass die beiden Zweige der Kirche wieder zueinander finden. Das kommt in dem Brief, den Papst Benedikt 2007 geschrieben hat an die Kirche Chinas, ja ganz deutlich zum Ausdruck. Das ist auch kein Selbstzweck, sondern es sollen sich beide Teile versöhnen, so hat es Papst Benedikt zum Ausdruck gebracht, so heißt es wörtlich in diesem Brief, die große missionarische Ernte einbringen zu können. Denn diese Zweiteilung der Kirche, die in manchen Diözesen sich in schärfer Konfrontation gegenüberstehen, ist in gewisser Weise auch ein Hindernis für die Missionierung. So wird es jedenfalls dargestellt. Auf der anderen Seite sagen dann Experten auch, und auch mit gutem Grund, wenn man auf die evangelischen Kirchen schaut, auf die vielen sehr dynamisch wachsenden evangelikalen Gemeinschaften, da ist ja der größte Teil, der weitaus größte Teil, nicht staatlich registriert. Und sie wachsen doch, und manche sagen gerade deswegen, sehr dynamisch. Also auch deswegen kann man da verschiedener Meinung sein. Jedenfalls beide Seiten haben ein Interesse, zu einer Verständigung zu kommen. Aber dieser Verständigung stehen massive Hindernisse entgegen. Und jetzt versucht man, eine Teilverständigung zu erreichen. Da geht es nur um diese Bischofsernennungen. Die Regierung sagt, wir entscheiden, wer Bischof wird. Das ist die grundsätzliche Position. Rom sagt natürlich, das kann nur die Kirche entscheiden, wer Bischof wird. Und da versucht man jetzt zu einer Einigung zu kommen, zu einem Verfahren zu kommen, wie diese Bischofsernennungen vonstatten gehen könnten.
Das heißt, da versucht man weiterzukommen. Bisher war es ja wohl oft so, dass die dass die Bischöfe ernannt wurden, einfach frei vom Staat, und dann hat man geschaut als Kirche, dass sie dann nachträglich dann auch eine Anerkennung von Rom bekamen. Vielleicht nochmal zum Hintergrund für alle, die es nicht so genau wissen. Eine Bischofsweihe ist gültig auch für den Vatikan, selbst wenn er den Bischof nicht, den Kandidaten nicht ernannt hat.
So ist es. Also man muss die kirchenrechtliche und die spirituelle Ebene unterscheiden. Also wenn ein Bischof, der selbst gültig geweiht ist, einen Priester zum Bischof weiht, dann ist auch dieser Priester gültig geweihter Bischof.
Auf der spirituellen Ebene. Kennen wir auch von Lefebvre, von der Pius-Bruderschaft zum Beispiel und so.
Zum Beispiel. Das heißt,
da geht die katholische Kirche davon aus, das sind gültig geweihte Bischöfe, weil sie in der sogenannten apostolischen Sukzession stehen, also ein gültig geweihter Bischof den anderen geweiht hat.
Genau. Diese Bischöfe sind dann gültig geweiht, aber sie sind unerlaubt geweiht. Und sie dürfen natürlich von Seiten der Kirche aus keine Amtshandlungen ausführen. Sie sind in vielen Fällen auch exkommuniziert. Wobei hier die letzte Entscheidung immer beim Papst liegt. Aber normalerweise ist jemand, der sich unerlaubt zum Bischof weihen lässt, exkommuniziert. Und nun haben wir heute 101 Bischöfe, ist der aktuelle Stand in China. Von denen sind 7 nicht von Rom anerkannt. Also man hat das jetzt, wie Sie es angedeutet haben, man hat es meistens so gemacht, dass die Kirche am Ort, stark beeinflusst vom Staat, bestimmte Vorschläge gemacht hat. Und man hat dann in der Regel versucht, die Anerkennung auch vom Papst zu bekommen. Weil, wie ich es ja schon gesagt habe, ein nicht vom Papst anerkannter Bischof keine Autorität hat bei den Gläubigen. Und so gab es dann oft ein Tauziehen so hinter den Kulissen. Ja, wen können wir denn von Rom aus anerkennen? Und dann hat man sich oft geeinigt, aber nicht immer. Es gibt also 7 Bischöfe, die nicht vom Papst anerkannt sind. Auf der anderen Seite gibt es zwischen 30 und 40 Bischöfen. Oft ist es auch ein bisschen unklar, wo ein Bischof überhaupt dazugehört. Aber es gibt etwa zwischen 30 und 40 Bischöfen, die nicht von der Regierung akzeptiert sind, wohl aber von Rom. Das sind eben, die nennt man dann verkürzt etwas, Untergrundbischöfe. Und jetzt steht eine Einigung vor dem Problem. Was geschieht mit den 7, die bisher nicht von Rom anerkannt sind? Und was geschieht mit den 30 bis 40 Untergrundbischöfen, die die Regierung nicht anerkannt hat? Diese beiden Problemgruppen, das muss gelöst werden. Und dann muss man zu einem Verfahren kommen, das ist der Hauptinhalt dann eines solchen Abkommens. Wie soll denn in Zukunft ein Bischof ins Amt kommen, mit dem die Regierung und Rom leben kann?
Gibt es das sonst irgendwo in der Welt, dass weltliche Behörden irgendwie eine Mitsprache haben bei Bischofsernennungen? In der Geschichte gab es das natürlich früher. Aber wie ist das heute?
Es gibt auch heute, und zwar eigentlich fast überall, zum Beispiel auch in Deutschland. Ja? Nach den diversen Konkordaten darf zum Beispiel, wenn ein Bischof in Bayern oder in Baden-Württemberg ernannt wird, geweiht wird und vom Vatikan ernannt wird, dann braucht diese Ernennung die Zustimmung des Ministerpräsidenten. Ja, das wissen wir nur nicht mehr, weil das wird bis jetzt automatisch gemacht. Das wird einfach dem Ministerpräsidenten vorgelegt, der unterschreibt und dann ist gut. Das kann sich aber theoretisch auch bei uns mal wieder ändern, wenn es irgendwo eine Landesregierung gibt, die ganz anders noch zusammengesetzt ist und die also sagt, ja, diesen Bischof, der sich so negativ äußert über Homosexuelle zum Beispiel, den akzeptieren wir nicht. Also es ist in vielen Ländern so, in Vietnam zum Beispiel, da hat man ein ganz gutes ganz gute Verfahrensweise gefunden, dass sich eben Rom und die Regierung auch immer im Vorfeld einigen. Und das scheint dort ziemlich reibungslos zu funktionieren. Aber es hängt eben immer von den Konkordaten ab, von den Verträgen, die mit den jeweiligen Regierungen geschlossen worden sind. Und viele Regierungen legen Wert darauf, dass sie selber ein Mitspracherecht haben, wenn Rom Bischöfe ernennt. Also es ist gar nicht so selbstverständlich, wie wir das bei uns denken, dass ja, wenn eben die Kirche jemand zum Bischof weiht, dass der dann auch automatisch da in einem Land als solcher tätig werden darf.
Ja, und dann fragt man sich ja, wo ist denn das große Problem in China?
Ja, jetzt gibt es zum Beispiel, nehmen wir mal ein praktisches Beispiel, das jetzt so hochgekocht ist, diese sieben. Also diese sieben, die Rom anerkennen soll. Und das sind natürlich Kröten, die da geschluckt werden müssen.
Also man weiß schon, warum sie nicht geweiht wurden, nicht anerkannt wurden.
Da gibt es oft im Hintergrund massive Schwierigkeiten, dass die betreffenden Kandidaten eben in keiner Weise würdig sind. Da kann sein, der eine oder andere hat eine Familie eigentlich im Hintergrund oder ist so voll auf der kommunistischen Linie, dass er eigentlich gar nicht als Mann der Kirche gelten darf, sondern ein Mann des Staates ist. Oder es ist jemand, der erpressbar ist aufgrund bestimmter, sagen wir mal, ungeordneter Neigungen oder aufgrund von Schulden oder dergleichen mehr. Und die Regierung hat von Anfang an, von Beginn dieser Verhandlungen an, darauf bestanden, dass Rom auf jeden Fall diese sieben anerkennen muss. Das hängt auch ein bisschen mit der chinesischen Befindlichkeit zusammen. Man darf das Gesicht nicht verlieren. Also es kommt für die Regierung gar nicht in Frage, dass auch nur einer von den sieben nicht ernannt wird. Und nun gibt es besonders zwei Diözesen. Da gibt es bereits gültig geweihte und vom Vatikan anerkannte Bischöfe, nicht registrierte Bischöfe im Untergrund. Und in der gleichen Diözese zwei nicht von Rom anerkannte Bischöfe der registrierten Kirche. So, nun kann es keine zwei Bischöfe in einer Diözese geben, nicht als Diözesanbischöfe. Und nun ist bekannt geworden, dass Rom die beiden Untergrundbischöfe aufgefordert hat, ihnen nahegelegt hat, zurückzutreten, damit die nicht von Rom anerkannten Bischöfe, aber von der Regierung anerkannten, das Amt des Diözesanbischofs nach einem Abkommen dann übernehmen können. Und das ist nun außerordentlich problematisch. Also in der einen Diözese, da ist der Bischof der registrierten Kirche exkommuniziert, förmlich exkommuniziert. Und der Untergrundbischof ist 88 Jahre alt, der gehörte früher der registrierten Kirche an und ist sozusagen in den Untergrund gewechselt, hat da starke Repressalien auf sich genommen und hat, wie eben viele andere Untergrundbischöfe, ein Zeugnis gegeben, auch den Katholiken am Ort ein Zeugnis des Widerstandes, ein Zeugnis auch des teilweisen Martyriums. Ja, und jetzt sollte er zurücktreten zugunsten eines exkommunizierten Bischofs. Und in der anderen betroffenen Diözese, da ist die Untergrundkirche sehr stark, da gehören eigentlich alle Gläubigen dazu. Von den 66 Priestern, die es dort gibt, halten es 60 mit dem Untergrundbischof und nur 6 mit dem Bischof der registrierten Kirche. Und nun soll der Untergrundbischof da zurücktreten zugunsten des Bischofs der registrierten Kirche. Und das ist also extrem problematisch. Die im Untergrund sagt man, ja, wir haben nun diese ganzen Leiden auf uns genommen, jahrzehntelang, während zum Teil Bischöfe der registrierten Kirche sehr gut gelebt haben, nicht so starken Repressalien ausgesetzt haben. Ja, und der Kardinal Zen, der ein bisschen der inoffizielle Sprecher auch der Untergrundkirche ist, der frühere Bischof von Hongkong, der hat also jetzt einen Brief von dem alten Bischof der einen betroffenen Diözese überreicht, persönlich, ist extra nach Rom geflogen, konnte auch den Papst dort treffen. Und er hat von dem alten, verstörten Bischof Shuang gesprochen, der also in großer Seelennot ist, ob dieses Ansinnens des Vatikans, nicht, dass es ihm darum ginge, da nun das Amt zu behalten mit 88 Jahren, sondern es geht einfach um das Zeugnis, die Untergrundkirche über Jahrzehnte gegeben hat und worin sie sich nun düpiert fühlt, wenn Rom dann sagt, ihr müsst jetzt zurücktreten und da sollen also jetzt Bischöfe, sogenannte Bischöfe, die die Gläubigen nicht anerkannt haben, die sollen da das Ruder übernehmen.
Also das ist ein Schritt mehr. Ich erinnere mich, das ist schon auch nicht einfach für die Untergrundkirche. Nehmen wir mal den einfachen Namen. Es ist nicht einfach zu schlucken gewesen, wenn dann Bischöfe, die zur offiziell registrierten Kirche gehören, von Rom dann auch anerkannt wurden. Das hat der Vatikan dann auch gemacht, um irgendwie eine Chance, eine Tür noch offen zu halten, um nicht einen totalen Bruch zu produzieren. Und das war schon nicht leicht. Und jetzt kommt dieser Schritt weiter noch, nicht nur, dass es die auch gibt, sondern wir sollen auch noch, wir, die wir jahrzehntelang tapfer durchgehalten haben, immer zum Papst gehalten haben, wegen unseres Stehens zum Papst eben auch viele Nachteile in Kauf genommen haben, bis hin zu schweren Repressalien. Wir sollen jetzt auch noch zurücktreten.
Ja, und nun sagt etwa Kardinal Zen, und andere Kritiker sagen, ja, jetzt liefert die, also ich muss vielleicht voraussehen, ich war vor 10 Jahren schon bei Kardinal Zen und da hat er schon genau das Gleiche gesagt wie heute, nämlich, dass es in der Kurie wenig Verständnis gibt für die Situation in China und dass man leicht geneigt ist zu Kompromissen, die aber dann die andere Seite nicht einhält. Kardinal Zen sagt, die Kirche verkennt die Natur der kommunistischen Partei und das Vorgehen von kommunistischer Partei und Regierung. Und das bringt große Unruhe hinein. Und es wird gesagt, jetzt liefert, also die Sorge ist, dass jetzt Rom die nicht registrierte Kirche sozusagen dem Staat ausliefert, dass durch dieses Abkommen die nicht registrierte Kirche sozusagen eingegliedert wird, auch in diese Strukturen, die man bisher sorgsam vermieden hat. Das ist die eine Seite. Man muss aber noch ein weiteres bedenken, und das kommt zu dieser Gemengelage dazu. Der Staat zieht ja nun, wir haben darüber gesprochen, die Zügel wieder ganz deutlich an. Und diese Einschränkungen der Religionsfreiheit, die nun kommen, die zum Teil schon spürbar sind, die betreffen beide Teile der Kirche, die betreffen auch die registrierte Kirche. Und dann sagen manche, die das Abkommen befürworten auf römischer Seite, sagen, wir müssen jetzt schauen, dass wir noch ein Abkommen hinbekommen, das der katholischen Kirche einigermaßen auch das Weiterarbeiten ermöglicht, auch gerade der Untergrundkirche. Denn es ist absehbar, dass der Druck besonders auf die Untergrundkirche nun enorm zunehmen wird. Ich habe schon von den Strafen gesprochen, die jetzt draufstehen, wenn man sich in illegalen Räumen versammelt, wenn man nicht zugelassene religiöse Aktivitäten unternimmt. Und da wird gesagt, wer weiß, wie die Situation ist in 10 Jahren oder in 20 Jahren, ob wir da überhaupt noch die Chance haben, in irgendeiner Weise Einfluss zu nehmen. Da schauen wir jetzt lieber, dass wir einigermaßen zu einer Einheit der Kirche kommen. Dann wird die Kirche auch stärker am Ort. Und auf der anderen Seite ist dann die Frage, wenn ein solches Abkommen jetzt kommt, wer kann dann garantieren, dass dann nachher der Staat seine Verpflichtungen einhält? Hat man dann am Ende die ganze Kirche, auch die Untergrundkirche, im Grunde an den Staat verkauft für nichts, weil die Garantien, die gegeben werden, nachher nicht eingehalten werden? Ich will nur am Rande erwähnen, ohne jetzt die jetzige chinesische Regierung mit der damaligen Regierung 33 in Deutschland etwa gleichzusetzen, aber insofern gibt es eine Parallele. Da stand auch Rom vor der ähnlichen Frage. Nicht? Machen wir noch ein Abkommen mit dem Staat, obwohl wir schon sehen, es wird also eine Religionsverfolgung wahrscheinlich eintreten, machen wir noch ein Abkommen, auf das wir uns dann hinterher noch vielleicht wieder berufen können, um der Kirche einen gewissen Freiraum zu erhalten. Und es ist eine ganz ähnliche Gemengelage auch. Sehr, sehr schwer zu sagen, was ist da nun die richtige Entscheidung.
Also wir sehen, dass dieser Gebetstag für die Kirche in China in diesem Jahr auch eine besondere Dringlichkeit hat. Gleich auch die Bitte an den Herrn, diese Verhandlungen auch zu führen und zu leiten, damit da die Weichen richtig gelegt werden. Sicher kann man sich wirklich vorstellen, auch ein schmerzhafter Prozess für die, gerade die Kleriker im Untergrund. Auch sicher ein Gebetsanliegen, diese Menschen, die eben ihren Glauben in großen Schwierigkeiten durchgetragen, auch weiter zu stützen und der Nähe der Christenheit in der katholischen Kirche in der ganzen Welt zu versichern. Und ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie uns an diesem Gebetstag für die Kirche in China auch von all dem erzählt haben, was Sie auf persönlichen Reisen, Begegnungen, Gesprächen da immer wieder auch erfahren haben über die Kirche in China. Sie sind ja auch in Deutschland immer wieder unterwegs mit Vorträgen.
Ja, ich halte also sehr gerne und auch sehr oft und noch immer öfter Vorträge mit Bildern, wo ich auch sehr sprechende Bilder mitbringe, die einem die Mitchristen vom anderen Ende der Erde da auch nahe bringen und die Situation sehr gut illustrieren. Und es kommen jetzt gerade wieder sehr viele Einladungen, darüber freue ich mich, denn diese Verbundenheit mit der Kirche in China, die soll ja wachsen. Das war ja das große Anliegen von Papst Benedikt, weswegen er auch den Gebetstag eingeführt hat. Und wer Näheres dazu sehen will, möge dann bitte auch einfach auf die Internetseite gehen, rags-domspatz.de oder einfach Michael Rack im Internet eingeben, dann kommen Sie drauf und wissen dann alles, was Sie wissen müssen.
Sie finden, wenn Sie das jetzt nicht alles so gut mitschreiben konnten, können Sie auch den Hörerservice von Radio Horeb anrufen und dort nach den Kontaktdaten fragen. Die sind natürlich auch im Hörerservice hinterlegt unter 08328 921 110. Noch einmal die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice 08328 921 110. Vielen herzlichen Dank, Herr Rack, dass Sie uns eben China wieder näher gebracht haben, die Christen in China. Wir werden heute wirklich mit neuen Bildern und größerer Dringlichkeit im Herzen, denke ich, an Sie denken, an diesem Gebetstag. Und ich denke, wir stellen ein Gebet, das der Bischof von Hongkong, Michael Yeung, spreche ich ihn richtig aus? Michael Yeung? Das er formuliert hat, und das stellen wir jetzt ans Ende dieser Sendung. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen.
Herr Jesus Christus, du bist der Herr der Geschichte. Voll Demut vertrauen wir dir die Kirche in China an und vereinen uns mit unserem Papst Franziskus und der Kirche auf der ganzen Welt im aufrichtigen Gebet um Einheit im Glauben und Gemeinschaft in der Liebe. Hilf uns, Herr, dass wir dir vertrauen und auf dich bauen und niemals deine Kirche verlassen, die du auf Petrus, den Felsen, gebaut hast. Du hast gesagt, selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen. Lass ihr Opfer, ob in guten oder widrigen Umständen, durch den Heiligen Geist reiche Frucht bringen, darunter auch Vergebung und Versöhnung. Barmherziger Vater im Himmel, gib, dass im ganzen Land die Religionsfreiheit immer mehr respektiert und in immer vollerem Maß aufrecht erhalten wird. Unsere liebe Frau von Sheshan, bitte für die Kirche Chinas. Gütige Mutter, bitte für uns. Amen. Und mit diesem Gebet verabschiedet sich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.